Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Südkorea. Der Wandel vom Agrarstaat zur Hightech-Industrienation hinterließ in dem Land Spuren. Und Frauen haben es in Südkorea oft besonders schwer. Die von Männern dominierte Arbeitswelt, kaum erfüllbare Schönheitsideale und patriarchalische Strukturen treiben viele Südkoreanerinnen in Essstörungen, Depressionen oder gar in den Selbstmord. Feministin und Hanguk-Mann. Südkoreanische Autorinnen melden sich zu Wort. Eine Sendung von Margarete Blümel.
Wenn sie erst einmal wach ist, gehen ihr die Dinge leicht von der Hand. Nur das Schminken dauert fast so lange wie das Einschlafen. Zuerst trägt sie ein Reinigungswasser auf, das die Haut beruhigt und die Poren öffnet. Danach eine feuchtigkeitsspendende Lotion. Dann tupft sie ein Gesichtswasser auf, das die Poren wieder schließt. Um der Haut mehr Spannkraft zu verleihen, trägt sie noch eine Lage Feuchtigkeitscreme auf.
Eran Kim hat die morgendliche Schminkprozedur der meisten südkoreanischen Frauen in »Der wahre Grund ihrer Schlaflosigkeit« detailliert geschildert. Die in Seoul lebende Autorin erzählt in ihren Kurzgeschichten davon, wie der Druck, gewissen Schönheitsidealen zu entsprechen, vielen Südkoreanerinnen zusetzt. Und wie früh sich das bemerkbar macht, etwa indem bereits Grundschülerinnen geschminkt zum Unterricht kommen.
Zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige, kommen jetzt vermehrt neue Anliegen hinzu, die die junge Generation betreffen. Die in den Städten grassierende Wohnungsnot oder die Suche nach einem guten Job. Dabei ist mir vor allem bei den jungen Frauen aufgefallen, dass sie sich jedwedes Versagen selbst zuschreiben. Und sie übernehmen dafür auch die Verantwortung.
Eran Kims Protagonistin kann nicht schlafen. Sie ist essgestört und unglücklich. Die junge Frau, die sich wünscht, von allen gemocht zu werden, will intellektuell daherkommen, aber trotzdem bescheiden wirken. Eine Frage quält sie besonders. Wie viel Einsamkeit muss der Mensch ertragen können, um gegen sein Verlorensein in dieser Welt und gegen all die Missverständnisse immun zu werden? Ihre massiven Selbstzweifel versucht sie, Tag für Tag durch das Vollführen von Ritualen zu übertünchen.
Sie trägt Grundierung auf, um Unebenheiten zu kaschieren, und pudert sich. Mit einem Bürstchen kämmt sie ihre Brauen, die zu den Enden hin kräftiger werden müssen und weder zu dick noch zu dünn sein dürfen. Sie rollt sich die Wimpern und trägt Lidschatten auf. Den Lidstrich macht sie eine Spur dunkler. Damit ihre Nase nicht so platt wirkt, verteilt sie mit einem großen Pinsel großzügig hellen Puder im Gesicht. Ihr Make-up ist schlicht. Sie ist weder zu aufgetakelt noch zu blass. Sie hält sich an die Grundregeln des Make-ups, so wie man sich an die Verkehrsregeln hält.
It's so hard, it's so far. If I could be your darling, I'm just a million high. The music can take us away.
Wenn du auch noch etwas über den Hanguk-Mann, den koreanischen Pascha, erfahren willst, lies gleich noch Eran Kims Lauf, Vater, Lauf, hat mir meine südkoreanische Freundin Choi geraten. In dieser Kurzgeschichte der 41-jährigen Autorin mit dem Pagenschnitt läuft der Vater einen Tag vor der Geburt seiner Tochter einfach davon.
Als ich ein Embryo war, mit einer Gebärmutter winziger als ein Samenkorn, musste ich dauernd weinen, aus Angst vor dieser kleinen Dunkelheit in mir. Damals, als ich ganz klein war und runzelige Falten hatte und ein kleines, schnell schlagendes Herz. Und mein Körper, da er so etwas wie Sprache noch nicht kannte, weder ein Gestern noch ein Morgen besaß. Meine Mutter sagte, dass ein Leib, der keine Sprache kennt, in der Welt ankommt wie ein Brief. Allein in einem Souterrainzimmer brachte sie mich zur Welt.
Fahr mit der Metro, dann begegnest du diesem Prototyp des koreanischen Patriarchen überall. Er sitzt dir breitbeinig gegenüber oder er steht neben dir und scannt dich mit Hilfe kurzer, prüfender Blicke. Meist, um dich als zu durchschnittlich einzuordnen und dann wieder mit unbewegter Miene vor sich hinzuschauen. Ich folge beiden Ratschlägen, Joyce. Ich fahre mit der Bahn und lese Aeran Kims Lauf, Vater, Lauf.
Meine Mutter, die nur oben herum bekleidet auf dem Zimmerboden lag und sich vor Schmerzen wand, hielt in Ermangelung einer Hand, nach der sie hätte greifen können, krampfhaft eine Schere umklammert. Jedes Mal, wenn meine Mutter den Drang verspürte, zu sterben, stach sie mit der Schere auf den Boden ein. Nachdem mehrere Stunden auf diese Weise verstrichen waren, durchschnitt sie, anstelle ihrer Kehle, meine Nabelschnur.
Die zwei Mitdreißiger von der Sitzbank gegenüber schienen eingenickt zu sein. Nun jedoch schrecken sie hoch und springen auf, um sich sogleich gebieterisch ihren Weg durch die Menge nach draußen zu bahnen. Die Frauen schauen zu Boden, die männlichen Mitreisenden im Gang weichen mit stoischem Gesichtsausdruck den erforderlichen Zollbreit zur Seite.
Ich habe meinen Vater nie rennen sehen und doch war er für mich immer ein Läufer. Für Mutter allerdings soll mein Vater kein einziges Mal gerannt sein. Nicht, als sie sich von ihm trennen wollte, nicht, als sie ihm sagte, er fehle ihr, nicht, als sie mich zur Welt brachte.
Viele Jahre später kommt ein Brief aus Amerika, den die Tochter der Mutter übersetzen muss. Ihr Vater, der in Amerika geheiratet und einen Sohn gezeugt hat, ist bei einem Unfall verstorben, teilt der Stiefbruder mit. Das Mädchen, das sich selbst und seiner Mutter die Frage ersparen will, warum dieser Hanguk-Mann sie kaltblütig allein zurückgelassen hat, ersinnt eine Geschichte.
Ich erzählte meiner Mutter zwar, dass Vater bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sei, die genaueren Umstände aber verschwieg ich. Als ich sah, wie niedergeschlagen sie war, rutschte mir heraus, Vater hatte, meine Mutter sah mich an wie ein geprügelter Hund, Vater hatte Schuldgefühle. Er hatte zeitlebens Schuldgefühle. So steht es hier geschrieben. Der Blick meiner Mutter verschwamm. Wo ich schon einmal dabei war, fügte ich noch hinzu, und du sollst damals sehr hübsch gewesen sein. Wo steht das? Fragte meine Mutter mit zitternder Stimme. Ich tat, als überflöge ich den Brief und zeigte auf die Stelle, Vater mähte jede Woche unseren Rasen. Und ich sagte, hier. Den Tränen nahe betrachtete sie die Stelle und strich mit dem Finger zärtlich darüber. In Lauf, Vater, Lauf wird die Skepsis junger Menschen deutlich, mit der sie sich selbst und ihr Umfeld betrachten. Sie sind neugierig auf das Leben und haben Zukunftsfantasien, zweifeln aber auch viel. Außerdem leiden praktisch alle meine Protagonistinnen und Protagonisten daran, ihre Bedürfnisse nicht erfüllen zu können. Und sie definieren sich sehr über ihr Geschlecht.
Nicht nur die Frauen haben ihre Schwierigkeiten mit den Männern, auch die Männer tun sich in Südkorea schwer mit den Frauen. Das gestörte Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist in den sozialen Medien und in Erzählungen und Romanen vor allem von Autorinnen immer wieder Thema. Ihre Protagonistinnen sprechen vielen Leserinnen aus der Seele, wenn sie zum Beispiel darüber klagen, dass zu viele koreanische Männer der Sorte Hanguk-man oder auch Hanam angehören. Das weiß auch Kyung-hae Flügel, die als Übersetzerin südkoreanischer Literatur tätig ist.
Hanam ist affällig, ist dann so affälliger Ausdruck von koreanischen Männern. Koreanischer Kerl, der einfach Frauen ausbeutet oder einfach sich um die Erziehung nicht kümmert oder Windeln nicht wechselt. Also sowas ist gemeint. Ja. Nicht abfäscht und sich bedienen lässt, so paschamäßig, sowas ist gemeint.
Obwohl die Bedeutung des Konfuzianismus in Südkorea abgenommen hat, scheinen etliche südkoreanische Männer ihre privilegierte Position in der Gesellschaft nicht aufgeben zu wollen. Das führt inzwischen vermehrt zu Misstönen, mit denen sich einige Autorinnen immer wieder befassen. Andererseits schmiedet das konfuzianische Regelwerk die einheimische Bevölkerung aber auch bis heute noch zusammen, was bei der Übersetzung literarischer Texte berücksichtigt werden muss.
Also diese strenge Altershierarchie zum Beispiel, also in Korea spielt das Alter eine große Rolle und das zeigt sich halt in verschiedenen Sprachformen, Anrede, Verhaltensmustern gegenüber älteren Menschen. Und diese Form des Respekts vor dem Alter ist in Deutschland nicht so ausgeprägt. Und das muss man dann halt die Sprache anpassen und Handlungen von Figuren erklären und so.
Mit den Eltern zu diskutieren oder ihnen gar zu widersprechen, sei bis heute tabuisiert, betont Kyung-hae Flügel, die seit 1996 in Deutschland lebt, sich aber regelmäßig in Südkorea aufhält.
Von den Kindern wird erwartet, dass man schön auf die Eltern hört. Das ist wirklich immer noch so, sogar bei der Partnerwahl, also Hochzeit ohne Einverständnis von den Eltern, das gibt's wirklich selten.
Ob Männer oder Frauen, was die südkoreanische Bevölkerung eint, ist nicht nur eine stoische Disziplin, sondern auch die im Konfuzianismus gepriesenen Tugenden wie Sorgfalt, Fleiß und Gleichmut. Damit hat man es binnen weniger Jahrzehnte, zumindest nach außen hin, weit gebracht.
Unsere Gesellschaft hat in der Tat in viel zu kurzer Zeit einen enormen Wandel vollzogen. Deshalb gibt es hier viele Dinge, die zueinander in Widerspruch stehen oder manchmal auch nur zu stehen scheinen. All das existiert zusammen wie ein Hybrid.
Die Schriftstellerin Han Kang ist 51 Jahre alt und hat einen Großteil der Veränderungen selbst erlebt. Sie kennt die bis heute vorherrschenden patriarchalischen Strukturen zu Genüge, weiß, dass Frauen bei der Jobsuche trotz gleicher Qualifikation gegenüber Männern benachteiligt werden und dass das Verhältnis zwischen den Geschlechtern so gestört ist, dass viele Südkoreanerinnen vor einer Bindung zurückschrecken.
Das Leben hier erscheint vielleicht zum Teil sehr kalt. Und ja, Einsamkeit ist ein großes Thema, ebenso wie Rückzug und Askese. Aber zugleich ist da eine große Sehnsucht nach Kommunikation. Auch Leidenschaft ist kein Fremdwort für uns. Und wir verfügen über eine große Energie. Was das angeht, unterscheiden wir Südkoreaner uns wahrscheinlich gar nicht so sehr von vielen anderen Menschen auf der Welt.
Mit Die Vegetarierin hat Han Kang einen internationalen Bestseller geschrieben. Das Buch wurde verfilmt und in viele Sprachen übersetzt. Es erzählt die Geschichte von Yong-hae, einer Frau, die in den Augen ihres Ehemanns durchschnittlicher nicht sein könnte. Wegen seines ausgeprägten Hangs zur Nabelschau bemerkt ihr Gatte viel zu spät, dass Yong-hae die ihr innewohnende Energie dazu verwendet, sich in eine Pflanze zu verwandeln.
Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal besonders attraktiv. Mittelgroß, ein Topfschnitt, gelbliche, unreine Haut, Schlupflider und dominante Wangenknochen. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch abgestoßen und sah daher keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Ihr Mangel an Ausstrahlung, ihr fehlender Esprit und Charme kam mir im Grunde sehr gelegen. Auf diese Weise brauchte ich keine intellektuellen Höchstleistungen zu vollbringen, um Yong-hae für mich zu gewinnen. Und so konnte ich beruhigt sein, dass ihr meine Unzulänglichkeiten auch nichts ausmachten. Der Bauch, den ich mit Mitte 20 angesetzt hatte, meine dünnen Beine und Oberarme oder mein kleiner Penis, wegen dem ich einen Minderwertigkeitskomplex hatte.
Tatsächlich interessiert sich Jong-hae, wenn überhaupt, nur marginal für diese Details und den dazugehörigen Ehemann. Sie hat einen Traum, den sie schon bald zu leben beginnt. Sie folgt der Eingebung, sich fortan nur noch vegetarisch zu ernähren, mit dem Ziel, allmählich selbst zur Pflanze zu werden. In der Familie stößt diese langsame Verwandlung auf große Ablehnung und das Ganze eskaliert, als Jong-hae bei einem Festmahl im Hause ihrer Schwester keinen Bissen anrührt und ihr Vater sie deshalb vor aller Augen ohrfeigt.
Bei Die Vegetarierin gibt es auch diese Szene am Anfang, der Vater von Jong-hae, der zwingt sie ja und ohrfeigt zum Essen. Und das ist auch so eine Szene, da kann ich mir auch vorstellen, dass die Deutschen das total skurril finden.
Im Versuch, das Schlimmste zu verhindern, lässt In-hae ihre jüngere Schwester wenig später in eine Nervenklinik einweisen.
Die Menschen in meinen Romanen wollen sich häufig einfach nicht mit der Oberflächlichkeit abfinden. Sie versuchen, sich der Belanglosigkeiten zu entledigen, die sie in ihrem Leben wahrnehmen, und herauszufinden, was wirklich für sie zählt. Sie sind keine Outlaws, die sich allen Regeln verweigern, aber in ihrem Universum ist dies der einzige Weg, den sie einschlagen können. Sie haben einen starken Willen, der ihnen dabei hilft, ihre Sehnsüchte zu erfüllen. Und sie tun alles Mögliche, um weiterzuleben. Oder um auf eine vielleicht ungewöhnliche Weise weiter zu existieren. Jong-hae hält die Augen geschlossen. Sie hängt am Tropf. In-hae betrachtet die vorstehenden Wangenknochen ihrer Schwester, ihre eingefallenen Lider und die hohlen Backen. »Ich habe ein Geräusch gehört«, sagte Jong-hae plötzlich. Sie befindet sich im Dämmerzustand. »Ich bin zum Berg Chuk-song gegangen, weil man dort nach mir gerufen hat. Als ich dann nichts mehr gehört habe, bin ich stehen geblieben und habe gewartet.« »Worauf hast du gewartet?«, fragte In-hae. Plötzlich werden Jong-haes Augen lebendig. Mit überraschender Festigkeit packt sie mit der freien Hand, der ohne Nadel, die ihrer Schwester. Ich ging, mit dem Regen zu verschmelzen. Vollständig, um in die Erde eindringen zu können. Das war die einzige Möglichkeit, um verkehrt herum von unten heraufzuwachsen. Plötzlich muss In-hae an die Bemerkung ihrer Mutter denken. Was können wir nur machen? Jong-hae wird bald sterben. Das ist nicht zu übersehen. Ich lebe jetzt seit 3 Jahren als Vollzeitschriftstellerin. Zuvor habe ich 10 Jahre lang kreatives Schreiben an der Universität unterrichtet. Solche Kurse finden in Südkorea großen Zulauf. Während meiner Lehrtätigkeit bin ich einer ganzen Reihe von Autorinnen begegnet, die sich als Feministinnen begreifen. Und bei ihnen geht es nicht nur um den Schmerz, den Frauen in ihrem Alltag erleiden. Es geht auch um die Kraft der Frauen, um ihr ausgeprägtes Temperament und um Solidarität. Ich finde, das ist eine gute Basis und von mir aus könnte es gern so weitergehen.
Südkorea ist ein Leseland und der südkoreanische Markt für Belletristik ist breit gefächert. Thriller stoßen auf großes Interesse. Ähnlich verhält es sich mit Erzählungen, die die patriarchalischen Strukturen, die Fallstricke des südkoreanischen Familienlebens und die Beziehungen der Geschlechter zueinander behandeln. Bedient wird das Interesse von einigen im ganzen Land bekannten Autoren und Autorinnen, deren Neuerscheinungen in den sozialen Medien geteilt und diskutiert werden. Bis kurz vor Beginn der Corona-Pandemie traten einige von ihnen sogar in Fußballstadien oder bei anderen Großevents auf, wo sie aus ihren Werken vorlasen, Fragen der Leserschaft beantworteten und Anregungen für die nächsten Krimis oder Romane entgegennahmen. Die Autorin Jong Yu Jong vermisst diesen intensiven Kontakt zum Publikum in Pandemiezeiten sehr. Je größer das Publikum, desto wohler fühle ich mich. Ich bin eine Insa. Das ist das koreanische Wort für eine extrovertierte Person, die sich auch in einer größeren Menschenmenge wohlfühlt. Einmal flogen Hunderte von Papierflugzeugen mit Botschaften durch die Halle. Die hatten Fans zusammengefaltet und mir zugeworfen. Das war sehr schön und hat mir viel Energie geschenkt. Solche Events sind zwar auch anstrengend, aber das, was ich daraus mitnehmen kann in den Alltag, ist einfach immens und fehlt mir inzwischen wirklich sehr. Die Protagonistinnen in den Büchern von den Autorinnen Kim, Kang und Yong fühlen sich als Single genauso einsam wie im Familienverbund. Sie suchen nach Lösungen oder beißen sich mit Hilfe täglicher Rituale und ihrer unermüdlichen Disziplin irgendwie durch. Mein neuester Roman heißt »Das perfekte Glück«. Darin geht es um die Beseitigung allen Elends, das den Menschen davon abhält, zu seinem Glück zu gelangen. Ich möchte Sie ausdrücklich darum bitten, das Wort Beseitigung zu unterstreichen. Denn was das Beseitigen betrifft, macht meine Hauptfigur vor nichts und niemandem Halt. Das können Menschen oder Dinge sein. Sie geniert sich vor gar nichts und kennt absolut kein Tabu. Anders als er erwartet hatte, war sie nicht begeistert. Sich zu treffen sei in Ordnung, aber eine Heirat? Eine Ehe könne nur dann funktionieren, wenn beide Partner das Gleiche wollten. Was das wohl wäre, wollte er wissen. Ein glückliches Leben, gab sie wie selbstverständlich zurück. Er erwiderte, das sei ganz in seinem Sinne und gerade deshalb wollte er sie heiraten, um glücklich zu sein. Erklär mal konkret, was Glück für dich bedeutet, hakte sie nach. Nach einigem Zögern antwortete er, wenn sich zu einem glücklichen Moment der nächste gesellt, fügt sich das nicht am Ende zu einem erfüllten Leben zusammen? Nein, Glück ist keine Addition, Glück ist Subtraktion. Man muss so lange das ganze Unglück eliminieren, bis alles perfekt ist. Das ist Glück. 4 Thriller und 3 Romane hat die 55-jährige Jong Yu Jong bisher publiziert. Sie bereitet sich akribisch auf jedes ihrer Werke vor. In meiner Welt darf keine einzige Fliege ziellos fliegen. Damit das möglich ist, muss ich meine jeweilige Bühne und die dazugehörigen Menschen genauso gut kennen wie Gott. Ich versuche, meine Romanwelt sehr genau zu ergründen, aber dabei niemals zu vergessen, dass, was immer ich beschreibe, natürlich wirken soll. Jong Yu Jong, der gute Sohn.
Medikamentenabhängige nehmen Mittel, um einer Illusion nachzujagen. In meinem Fall ist es das Gegenteil. Ich muss Medikamente absetzen, um die Illusion zu erreichen.
Seit seinem 9. Lebensjahr hat Yu Jins Tante, die Ärztin ist, ihrem Neffen Medikamente verschrieben. Angeblich hat er Epilepsie und die Tabletten sollen einen Anfall verhindern. Auch mit 25 Jahren lebt Yu Jin noch zu Hause bei seiner Mutter, die, wie er erst als Erwachsener herausfindet, mit seiner Tante unter einer Decke steckt. Die beiden hatten schon früh den Verdacht, Yu Jin sei ein grausamer Psychopath, der nur mit Hilfe starker Psychopharmaka kontrollierbar sei. Als der Patient eines Tages seine Tabletten vergisst, geht es ihm ausnehmend gut. Und er wird die Einnahme der Medikation von da an immer wieder mal vergessen.
Kurz nach dem Absetzen der Medikamente beginnt die magische Phase. Mein Geruchssinn wird so scharf wie der eines Hundes. Ich nehme die Welt mit meinen Instinkten statt mit meinem Hirn wahr. Ich fühle mich kraftvoll und überlegen. Ärgerlich ist nur, dass ich meiner Mutter und ihrer jüngeren Schwester keineswegs überlegen bin. Mein Leben ist nichts anderes als ein Sitzkissen, auf dem sich beide ausgebreitet haben. Meine Bitte, ihre alles erstickenden Hintern von mir zu nehmen, wird nicht gehört.
Eines Morgens erwacht der gute Sohn von dem metallischen Geruch, der sein Zimmer erfüllt. Seine Bekleidung ist blutverschmiert, rote Fußspuren führen zu seinem Bett. Als er ins Untergeschoss geht, macht er eine entsetzliche Entdeckung. Seine Mutter liegt mit durchtrennter Kehle im Wohnzimmer. Doch seine Erinnerungen an den vergangenen Abend sind wie ausgelöscht. Die 1966 geborene Jong Yu-jong schreibt Romane und Krimis, in denen die verschlungenen Pfade, auf denen ihre Figuren wandeln, straucheln oder stürzen, ein komplexes Bild der südkoreanischen Gesellschaft abgeben. In ihre Beschreibungen lässt sie auch gern Elemente aus dem Schamanismus einfließen, einem Glauben, in dem viele farbenprächtige Rituale und die Verehrung von Natur und Geistern eine Rolle spielen.
Ich liebe den Schamanismus, auch weil er so etwas wie eine einzige große Fantasie ist. Und die ist sehr gut dazu geeignet, um daraus Metaphern zu machen. Ich ziehe es vor, die Konflikte, die es innerhalb der Familien und unserer Gesellschaft gibt, nicht direkt anzusprechen, sondern dafür Metaphern zu verwenden.
Ebenso beharrlich und unnachgiebig wie die Autorin ihren Protagonistinnen in die Abgründe ihres Lebens folgt, hat sie auch ihre Karriere vorangebracht.
In Südkorea gibt es eine Tradition. Um als Autor oder als Autorin etwas zu gelten, muss man erst einmal einen Literaturpreis gewinnen. Erst dann kann man als Schriftstellerin etwas gelten. Und ich bin 11-mal gescheitert. 11-mal, bis ich endlich meinen ersten Literaturpreis gewonnen habe. Ich hatte es wirklich nicht leicht.
Schwer haben es auch die Männer und Frauen in dem Roman »Der gute Sohn«. Mutter und Tante haben Yu-jin so lange kontrolliert und mit Medikamenten vollgestopft, dass dieser sich ihrer entledigt. Weil er Yu-jin hätte verraten können, erleidet der ältere Bruder dasselbe Schicksal. Und zumindest eine weitere Frau, die zur selben Zeit am selben Ort ist wie Yu-jin. Des jungen Mannes, der sein schwer gestörtes Verhältnis zum anderen Geschlecht nur noch im Blutrausch erträgt. Ein Jahr lang ist Yu-jin auf See gewesen. Jetzt hat er seinen Dienst quittiert und betritt zum ersten Mal wieder festen Boden.
Heute früh um 7 ging ich an Land, in meiner Tasche das bisschen Geld, das ich verdient hatte. Als erstes habe ich eine öffentliche Badeanstalt aufgesucht. Dann habe ich mir neue Kleidung sowie eine Mütze und Turnschuhe gekauft. Zuletzt ging ich in ein Internetcafé. Zwischen erbärmlichen Gamern scrolle ich mich durch alle Nachrichten des vergangenen Jahres. Die Leute sprechen von dem Rasiermessermord. Die Polizei kam zu dem Ergebnis, dass mein Bruder Hae-jin der Messerstecher war, der seine Adoptivmutter, deren Schwester, eine Passantin und danach mich, seinen jüngeren Bruder, ermordet hatte. Dann hatte Hae-jin angeblich versucht, sich ins Ausland abzusetzen, was aber misslang, woraufhin er sich das Leben genommen haben soll. Und nun bin ich zwar in die Welt zurückgekommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder als Mensch leben kann und auch nicht, ob ich unter Menschen leben kann. Ich laufe los, um eine Schlafgelegenheit zu finden. Die Straßen sind ruhig, die Dezembernacht ist trostlos und das Meer trüb. Im schwachen Nebel läuft jemand vor mir. Ich vernehme ihre sanften Schritte. Im salzigen Wind zieht auf einmal der Geruch von Blut herüber.
Feministin und Hanguk-Mann. Südkoreanische Autorinnen melden sich zu Wort. Das war eine Sendung von Margarete Blümel. Es sprachen Frauke Pohlmann, Julia Brabant und Max Urlacher. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.